Hallo ihr Lieben, ich starte heute eine neue Reihe über Zweifler in der Bibel. Über die sprechen wir ja ziemlich selten. Also lasst euch überraschen. Der Zweifel ist ein treuer Begleiter des Glaubens. Die These wage ich mal aufzustellen. Wir werden ihn kaum einmal los. Auch dann nicht, wenn wir uns einbilden, wir hätten doch einen ziemlich starken Glauben. Dass der Zweifel uns nicht verlässt, muss uns aber nicht in Verzweiflung stürzen. Denn mit unserem Zweifel sind wir ja überhaupt nicht allein. Die Bibel ist voll von zweifelnd Glaubenden oder, wenn man so will, glaubend Zweifelnden. Gott hat seine eigene Gnadengeschichte mit jedem dieser zweifelnden Menschen. Das ist wichtig zu wissen, wenn wir uns mit unserem Zweifel auseinandersetzen. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen, schreibt Paulus einmal. Also kann uns auch unser Zweifel nicht von ihm trennen. Ich beginne in diesem Video mit dem wohl bekanntesten Zweifler der Bibel, dem ungläubigen Thomas. Thomas begegnet uns im Neuen Testament an einigen Stellen, aber ausschließlich im Johannesevangelium. Und er spielt dabei immer eine Sonderrolle. Er ist einer der Jünger Jesu, dessen wenige Bemerkungen zeigen, dass er ein unangepasster Jünger ist. Zum ersten Mal begegnet uns Thomas, als Jesus den Jüngern kundtut, dass sein Freund Lazarus gestorben ist. Jesus will dann zu ihm, obwohl er dort in Judäa vor kurzem noch von den jüdischen Autoritäten mit dem Tode bedroht worden ist. Die Jünger verstehen diese Entscheidung nicht so richtig, doch Thomas sagt: Lasst auch uns hingehen, damit wir mit ihm sterben. Das ist ja ein denkwürdiges Wort. Thomas sieht wie die anderen Jünger auch die Gefahr, nicht nur für Jesus, sondern für die ganze Gruppe. Er sieht die Fakten und die zählen für ihn. Die Fakten, dass Jesus mit dem Tod bedroht wurde und dass darum alle gefährdet sind. Die Fakten sprechen dafür, dass Jesus dort sterben wird und vielleicht die Jünger mit ihm. Ohne Jesus aber hat für Thomas offensichtlich das Leben keinen Sinn mehr. Zu sehr hat er sein Leben auf Jesus gebaut, hat er all seine Hoffnungen und Sehnsucht in ihn gelegt. Wenn Jesus stirbt, ist es wohl das Beste, wenn auch die Jünger sterben, meint Thomas. Auch darin ist Thomas knallhart realistisch. Es ist schon bemerkenswert, dass Thomas nicht wegläuft vor dem Tod. Er lässt Jesus nicht los, also sagt sozusagen, nun geh mal hin, okay, wenn du willst, wenn du in den Tod gehen willst, dann mach das, aber wir bleiben hier. Er lässt Jesus nicht los, sondern er geht auch diesen letzten Weg mit ihm zusammen. Er bleibt in dieser hoffnungslosen Situation bei ihm. Er bleibt ihm in gewisser Weise treu. Vielleicht denkt er, wenn das schon das Ende ist, dann soll es das Ende zusammen mit Jesus sein. Wenigstens diesen Sinn will ich meinem letzten Schritt im Leben noch geben, dass ich bei Jesus geblieben bin. Thomas ist eben nicht nur der Zweifler, sondern auch der treue Jünger, der Nachfolger Jesu. Bis in den Tod will er ihm nachfolgen. Dem Verfasser des Johannesevangeliums ist es offenbar wichtig, den Worten des Thomas hinzuzufügen, dass er auch Zwilling genannt wird. Wenn das nicht nur eine familiäre Bedeutung sein soll, und das glaube ich nicht, dann beleuchtet die Bezeichnung Zwilling die innere Gefühlslage des Thomas. Da wohnen zwei Seelen in seiner Brust. So wie eineilige Zwillinge oft innerlich miteinander verbunden sind. Weil man in der Antike nicht wusste, wie Zwillinge entstehen, ging man nach mythologischem Verständnis meist von zwei Vätern bei Zwillingen aus, entweder von einem göttlichen und einem menschlichen Vater oder von zwei menschlichen Vätern. Manchmal wurde auch eins der Zwillingskinder getötet oder die Mutter wurde samt den beiden Kindern aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Erst durch das Christentum, das aus dem Judentum die Bejahung jedes Menschen und das Tötungsverbot übernommen hatte, Erst dadurch setzte sich das Lebensrecht der Zwillinge durch. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, hat zwei Seelen in seiner Brust, so wie ein Zwilling zwei Väter hat, vielleicht einen göttlichen und einen menschlichen. Die eine Seele sagt, ich möchte glauben, ich weiß, wie wichtig das ist. Ich habe im Glauben den Sinn meines Lebens gefunden. Die andere Seele sagt, es spricht so vieles gegen den Glauben. Die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache. Sie widerlegen den Glauben, so wie der Tod des Freundes Jesu, der Tod des Lazarus, den Glauben doch widerlegt. Wenn der Tod noch regiert, wie kann dann Jesus die Macht haben? Wenn auch Jesus dem Tod entgegengeht, welchen Sinn hat da noch der Glaube an ihn? Und die erste Seele wiederum entgegnet, und dennoch kann ich nicht von ihm lassen, dennoch muss ich auch den Weg in den Tod mit ihm gehen. Thomas, das glaube ich, ist einer von uns. Wir tragen alle zwei Seelen in der Brust. Wir sind gespalten zwischen Glaube und Zweifel. Wir können den Zwiespalt nicht überwinden. Wenn uns jemand in die Lage versetzt, den Zwiespalt zu verringern, dann ist es Jesus selbst. Aber dazu später mehr. Es kommt dann, wie es kommen musste. Jesus wird erneut angefeindet. Man trachtet ihm nach dem Leben. Jesus weiß, was ihm blüht. Und er kündigt seinen Jüngern zum Abschied an, dass er sie verlassen und wiederkommen wird, um sie dorthin zu holen, wo er ihnen einen Ort zum Leben bereitet hat. Dann fügt er noch hinzu, ihr kennt den Weg dorthin, wohin ich gehe. Thomas sagt zu ihm, Herr, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg dorthin kennen? Thomas wird hier zum Sprecher der Jünger. Während die anderen noch rätseln, was Jesus meinte, aber sich nicht trauen, etwas davon zu sagen, nimmt Thomas kein Blatt vor den Mund. Sie kennen das Ziel nicht und kennen darum auch den Weg zum Ziel nicht. Etwa 3 Jahre lang sind sie Schüler des Rabbi Jesus gewesen und sie wissen so gut wie nichts. Thomas drückt hier eine Lebenserfahrung aus. Eine Lebenserfahrung, die auch Christinnen und Christen nicht erspart bleibt. Es ist die Erfahrung, dass die Zukunft hinter einem Schleier der Unwissenheit liegt. Was wird aus uns werden? Wohin geht der Weg? Was nützt uns eigentlich unser Glaube, wenn die Zukunft im Dunkeln liegt? Wir müssen ja schließlich von allem Abschied nehmen, so wie Jesus Abschied nahm. Dem Tod entgeht niemand. Und niemand ist aus dem Tod auf die Erde zurückgekommen. Müssen wir dann nicht auch von jeder Hoffnung Abschied nehmen? Wenn das Ziel unsicher wird, dann ist auch der Weg zum Ziel, der Glaube und die Hoffnung überflüssig. Sicher wussten die Jünger um die Vorstellung von der Auferstehung der Toten, die damals von vielen Juden geteilt wurde. Die Jünger hatten ja sogar erlebt, wie Jesus den toten Lazarus zum Leben erweckt hatte. Aber es bleibt der Zweifel, ob nicht doch am Ende der Tod siegt, ob nicht alles ein großer Irrtum ist. Eine schöne Illusion vielleicht. Vielleicht ist Lazarus ja gar nicht wirklich tot gewesen. Es ist doch noch kein Toter zurückgekommen. Thomas zeichnet sich dadurch aus, dass er ausspricht, was die anderen denken und fühlen und vielleicht bis in das hinterste Stübchen ihrer Seele verdrängt haben. Er spricht diese quälende Unsicherheit aus, die den Glauben zu zermalmen droht. Es ist gut, die Zweifel auszusprechen. Sie verschwinden nicht dadurch, dass man sie verschweigt oder verdrängt. Jesus nimmt den Jüngern ihre Zweifel auch nicht mit einem Schlag weg, aber er steht zu seinen zweifelnden Jüngern. Er gibt sie nicht auf, sondern erklärt ihnen, was er gemeint hat. Er wirbt um ihren Glauben und versucht, ihn zu stärken, indem er weiter mit ihnen redet und ihnen Trost spendet in dieser Situation des Abschieds. Wir sollten auch über unsere Zweifel reden, mit Menschen unseres Vertrauens. Und es ist ein großer Mangel, wenn in einer Gemeinde keine Zweifel zugelassen oder sie unter den Tisch gekehrt werden. Zweifel begleiten jeden Menschen, der glaubt. Darüber sollten wir uns keine Illusion machen. Dass die Zweifel den Glauben begleiten, das macht sie nicht zu etwas Positivem. Aber absolut positiv ist, dass Jesus die Zweifelnden nicht verwirft, sondern sich ihrer annimmt. Weil Thomas seine Zweifel offen vor Jesus ausgesprochen hat, erlebt er es, dass Jesus ihn nicht von sich weist. Wir können das auch erleben, wenn wir unsere Zweifel vor Gott bekennen und gerade so an ihm festhalten. Die bekannteste Stelle, an der Thomas in der Bibel auftritt, ist Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Der Zwilling Thomas war nicht dabei, als der gekreuzigte Jesus seinen Jüngern zuvor erschienen war. Er hat also nicht erlebt, was die anderen Jünger erlebt haben. So ein Gefühl kann man manchmal auch heute bekommen, wenn andere Christen von ihren Erlebnissen mit Jesus erzählen, was sie Wunderbares mit Jesus erlebt haben. Und es kann einen traurig machen, dass man selber solche Erfahrungen nicht gemacht hat. Aber lassen wir uns nicht blenden. Die anderen Jünger erzählen Thomas von ihrem Erlebnis. Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen, also Thomas sagt, wenn ich an seinen Händen nicht die Nägelmale sehe und meinen Finger nicht in die Nägelmale lege und meine Hand nicht in seine Seite mit der Wunde lege, dann werde ich es nicht glauben. Man beachte, die Jünger rufen nicht voller Begeisterung. Thomas, stell dir vor, Jesus lebt, er ist auferstanden. Sie stellen vielmehr ziemlich emotionslos und ganz sachlich fest, wir haben den Herrn gesehen. Das klingt nicht gerade begeistert und voller Freude, von Freude nur so sprühend, sondern das klingt eher blass, fast zaghaft. Es klingt so wie, Thomas, wir haben eine Erscheinung gehabt, ein Erlebnis mit Jesus. Wir haben ihn gesehen, aber wir wissen nicht, ob er es wirklich war. Thomas reagiert darauf mit seinem Zweifel. Nun mal langsam. Ich will ihn erst sehen und spüren, bevor ich glaube, dass er wirklich lebt. Danach vergehen 8 Tage. Was werden die Jünger in diesen 8 Tagen gemacht haben? Worüber werden sie endlos diskutiert haben? Haben sie darauf gewartet, dass Jesus ihnen erneut erscheint? Haben sie erwogen, seine Erscheinung sei vielleicht doch eine Einbildung gewesen? Haben sie unruhig sich im Schlaf gewälzt, hin und her geworfen, hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Zweifel? Wir wissen das nicht. Wir wissen nur, dass 8 Tage lang von Jesus keine Spur war. 8 Tage, das kann eine unendlich lange Zeit sein. So wie es uns als eine unendlich lange Zeit erscheinen kann, wenn wir von Jesus nichts spüren, nichts mit ihm erleben, wenn wir uns sehnen nach einer Erfahrung, die unseren Glauben stärkt, aber nichts dergleichen geschieht. Die Tage vergehen und keine Spur von Jesus. Die erste Erscheinung des auferstandenen Jesus scheint für die Jünger keine nachhaltige Erfahrung gewesen zu sein. Es hat sie offenbar nicht verändert, obwohl Jesus ihnen seinen Frieden zugesprochen hat in der ersten Erscheinung, obwohl er sie in die Welt gesandt hat, obwohl er ihnen seinen Geist gegeben und sie zur Sündenvergebung aufgerufen hat. Die Ermutigung durch Jesu Erscheinung scheint die Jünger schnell wieder verlassen zu haben. Denn auch nach 8 Tagen haben sie die Türen aus Angst vor Verfolgung noch verschlossen, wie schon bei der ersten Erscheinung Jesu. Wieder kommt Jesus zu ihnen, durch die verschlossenen Türen und spricht den Friedensgruß. Ich denke, mit den verschlossenen Türen sind nicht nur die Haustüren gemeint. Dann würde dieses Detail nur bedeuten, dass Jesus das übernatürliche Mirakel tun kann, durch verschlossene Türen zu gehen. Ich denke vielmehr, dass mit den verschlossenen Türen auch die Herzenstüren gemeint sind. Die Jünger hatten sich in sich selbst zurückgezogen. Von der Umwelt abgeschottet waren sie in die innere Emigration gegangen. Ihre Herzenstüren waren noch vor der Freude und Hoffnung verschlossen. Angst und Verzweiflung regierten noch in ihnen. Schließlich war mit Jesu Tod eine Welt in ihnen zusammengebrochen. Daran hatte auch das leere Grab und die Erscheinung Jesu vor Maria Magdalena nichts geändert. Es geht also nicht darum, dass Jesus durch Wände gehen konnte. Es geht nicht um Science Fiction, um Fantasy oder Zauberei, sondern es geht darum, dass Jesus, wie es im Text heißt, in die Mitte trat, in den Mittelpunkt ihres Lebens, ihres Denkens und Fühlens, in die Mitte ihres Herzens. Mit dem Friedensgruß, Friede sei mit euch, bringt er ihnen den Frieden, den sie in sich selbst nicht gefunden haben. Nach Jesu erster Erscheinung haben die Jünger ihre Herzenstüren offenbar noch nicht geöffnet oder sehr schnell wieder verschlossen. Darum erscheint Jesus ihnen nochmals. Diesmal ist auch Thomas dabei. Wird es Jesus jetzt gelingen, den Zweifel des Thomas zu durchbrechen? Es ist bemerkenswert, dass sich Jesus zum zweiten Mal in die Mitte dieser Zweiflergemeinde begibt. Jesus kommt in die abgeschottete Gemeinde und in die verschlossenen Herzen. Er kommt wieder mit dem Friedensgruß, der auch dem Zweifler Thomas diesmal gilt. Jesus geht sofort auf Thomas zu, ohne darauf zu warten, dass Thomas auf ihn zugeht. Kein erhobener Zeigefinger, kein beredtes Abwarten, Jesus, so ungefähr, na, wird er wohl zu mir kommen? Kein noch so leichter Vorwurf. Auch keine theologische Belehrung über die Verwerflichkeit des Zweifels. Jesus weiß um des Thomas, um unsere Zweifel, um unsere Sehnsucht, die Sehnsucht, einen Beleg zu haben, etwas Handfestes zu sehen, zu fühlen und zu erfahren. Darum geht Jesus auf Thomas ein, geht hinab in die Tiefe seines Denkens und Fühlens. Er lässt sich auf seinen Zweifel ein. Zweifel sind nichts Angenehmes, für den Zweifelnden nicht und für den Bezweifelten auch nicht. Aber das muss man dem Zweifelnden ja nicht gleich unter die Nase reiben. Thomas will Jesus nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Das ist radikaler Zweifel, der sich auf das verlässt, was er wahrnimmt, so wie wir das doch alle tun. Thomas ist ein moderner Mensch. Es ist nichts zu sehen von einer Überwindung des Todes, von einer erneuerten, friedlichen Welt ohne Leiden und Sterben. Es ist nichts zu sehen vom Friedensreich Gottes. Wie soll Jesus dann der Retter sein? Das will ich erstmal wahrnehmen, das will ich spüren, das will ich fühlen. Der Zweifel des Thomas verlangt nach Fakten. Es ist ein faktenbasierter Zweifel. Dieser Zweifel weiß aber dennoch um den großen Wert des Glaubens, des Festhaltens an Jesus. Es ist ein Zweifel, der sich nach erfülltem Leben sehnt. Es ist kein Zweifel, der vor Selbstsicherheit nur so strotzt. Kein Zweifel, der nur unverbindlich diskutieren will, ohne selbst wirklich betroffen zu sein und ohne sich auf die Fraglichkeit des Lebens einmal wirklich einzulassen. Der Zweifel des Thomas ist ein sehnsüchtiger, nach Wahrheit suchender Zweifel. Jesus wendet sich also sogleich an Thomas und sagt zu ihm, ich zitiere: Reiche deinen Finger hierher in die Nägelmale und schaue meine Hände an. Reiche deine Hand hierher und lege sie in meine Seite mit der Wunde und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm: Du hast geglaubt, weil du mich gesehen hast. Selig sind, die nicht gesehen haben und dennoch glauben. Jesus geht komplett auf die Wünsche des Thomas ein. Er bietet ihm den definitiven Faktencheck an. Doch nun fällt auf, dass im Text gar nichts davon steht, dass Thomas den Faktencheck auch durchführt. Er rührt ihn gar nicht an, nicht seine Nägelmale, nicht seine Seite mit der Wunde. Thomas sagt auch nicht, es ist wirklich wahr oder du bist es tatsächlich. Nach der Anrede durch Jesus spricht Thomas ganz einfach das Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Das Wunder, das Mirakel, dass der am Kreuz gestorbene Jesus ziemlich lebendig vor ihm steht, scheint gar nicht mehr so wichtig zu sein. Wichtig ist, dass Jesus zu Thomas gekommen ist, ihn angesprochen hat und auf seine Wünsche eingegangen ist. Er hat sich ihm, dem Zweifler, zugewendet. Das reichte schon aus dafür, dass Thomas sich zu ihm bekennt. Jesu unauslöschliche Liebe hat ihn überwältigt und seine Herzenstür geöffnet. Das Wunder, dass der Tote lebendig vor ihm stand, das trat dem gegenüber ganz in den Hintergrund. Die Liebe, mit der Jesus uns, den Zweiflern, begegnet, erweckt den Glauben in uns. Wenn wir Jesu Liebe erfahren, dann brauchen wir kein Wunder mehr, denn Jesu Liebe ist das Wunder. Nun gibt es aber ein Problem. Jesu Liebe ist nicht immer offensichtlich. Man kann durchaus an ihr zweifeln, denn es gibt sehr viel Leid auf der Welt und wir haben keine Garantie dafür, davon verschont zu bleiben. Wo aber ist dann Jesu Liebe? Ist es nicht verständlich, dass wir sie nicht nur glauben, sondern auch erfahren wollen? Ich finde das völlig verständlich. Und ich denke, Jesus hat auch Verständnis dafür. Er hat sich ja auch für den Erfahrungshunger des Thomas geöffnet. Ich glaube, dass Jesus uns deshalb immer wieder Erfahrungen seiner Liebe machen lässt. Diese Erfahrungen sind nur kein Dauerzustand. Es gibt immer wieder auch gegenteilige Erfahrungen, die wir nicht mit Jesu Liebe in Verbindung bringen können. Wir leben eben nicht mehr im Paradies. Und wir leben noch nicht im himmlischen Reich Gottes. Wir leben in dieser Welt, in der es Leid und Tod gibt. In dieser Welt gibt es nicht nur Gottes Liebe, sondern auch Hass, Gewalt, Krankheit und Tod. Damit müssen wir leben. Darum müssen wir auch damit leben, dass uns Gottes Liebe nicht beständig vor Augen ist. Sie ist zwar da, aber sie ist nicht immer sichtbar und spürbar. Sie kann uns lange Zeit verborgen sein. Im Glauben kommt es darauf an, dann nicht aufzugeben. Und es kommt auch darauf an, dass wir uns nicht ständig auf das Negative konzentrieren. Das tun wir nämlich allzu gern. Und wir werden schnell unzufrieden und zweifeln an Gottes Liebe, wenn nicht alles so läuft, wie wir es uns wünschen. Dann sagen wir, warum merke ich jetzt nichts von Gottes Liebe? Für die Liebe gibt es aber keinen Faktencheck. Wer garantiert mir, dass mein Partner oder meine Partnerin mich wirklich liebt? Dass er mich dauerhaft liebt? Wer garantiert mir, dass nicht alles nur Schein ist, auch wenn noch so viele Fakten für die Liebe sprechen? Liebe lebt immer vom Vertrauen. Alle Beziehungen zwischen Menschen leben vom Vertrauen. Fakten sind dabei nur eine Krücke. Dennoch brauchen wir diese Krücke, um Vertrauen zu entwickeln und behalten zu können. Jesus weiß das. Darum wendet er sich Thomas zu und ermöglicht ihm so das Vertrauen. Er wird es bei uns genauso machen und er sagt uns, selig wirst du sein, geborgen wirst du dich fühlen, wenn du in Zeiten, in denen du meine Liebe nicht spürst, dennoch darauf vertraust, dass sie da ist. Ich fasse kurz zusammen. Wer war Thomas? Erstens, Thomas war der Mensch mit den zwei Seelen in seiner Brust, der die zweifelnde Seele in seiner Brust nicht verdrängt hat. Auch wir müssen mit zwei Seelen in unserer Brust leben. Gut ist es, wenn wir unsere Zweifel nicht verdrängen, sondern zu ihnen stehen und sie vor Gott aussprechen. Wir brauchen dabei keine Angst zu haben, wegen unserer Zweifel Gottes Liebe zu verlieren. Wenn wir ihn aufrichtig suchen, wird er trotz unserer Zweifel zu uns stehen. Zweitens, Thomas war der moderne Mensch, der sich nicht auf bloße Aussagen verließ, sondern nach harten Fakten fragte. Als aufgeklärte Menschen fragen auch wir nach den Fakten und wollen sie möglichst durch Erfahrungen belegt haben. Und wenn wir diese Erfahrungen machen, dann meinen wir, dann hätten wir harte Fakten, die für den Glauben sprechen. Das ist dort, wo Erfahrungsbeweise möglich sind, gut so, dass man nach Fakten fragt. Liebe aber kann letztlich nicht bewiesen werden, und wenn man noch so viele gute Erfahrungen macht. Vertrauen ist dabei deshalb immer mit einem Restrisiko verbunden. Darum sollten wir nicht das Unmögliche verlangen, einen Beweis für Gottes Liebe zu erhalten. Wir können uns über jede Erfahrung der Liebe Gottes freuen und unser Vertrauen zu ihm dadurch stärken lassen. Das können wir auf jeden Fall, aber wir haben keinen Beweis. Drittens, Thomas ließ sich von Jesu Zuwendung und Liebe überzeugen und konnte dann sogar auf die harten Fakten verzichten. Nicht der Beweis für ein Wunder überwand seine Zweifel, sondern die Erfahrung, dass Jesus dem Zweifler mit Liebe begegnet. Solche Erfahrungen der Liebe Jesu können auch wir machen. Und wir können uns durch solche Erfahrungen stärken lassen für Zeiten, in denen diese Erfahrungen ausbleiben. Solche schweren Zeiten werden nämlich kommen. Dann bleibt uns nur das Vertrauen, dass Jesus mit seiner Liebe bei uns ist, auch wenn wir nichts davon spüren. Wenn wir darauf vertrauen, werden wir auch schwere Zeiten gut überstehen. In einem Gefühl der seligen Geborgenheit, die wir im Glauben erleben können. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch Thomas etwas näher bringen. Wenn euch andere Zweifler der Bibel auch interessieren, hört demnächst wieder rein. Bis dahin alles Gute und trotz aller Zweifel viel Segen!